zu der Doppelrolle, jetzt an euch beide, läuft man Gefahr bei beiden, dass man so denkt, eine ist ja vom Fach. Das heißt, dass in euch beiden, bei euch beiden im Kopf vielleicht manchmal entsteht, Alina muss im Recht sein. Also Alina hat mehr Recht bei einem Streit oder so, weil sie ist die Expertin. Gab's sowas?
Ich wollte nicht, dass sie Recht hat.
Wir hatten einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Geld.
Die Chance, dass sich die Scheidungskinder auch trennen, dass die doppelt so groß ist wie bei den eigenen Eltern. Und wenn beide Partner Scheidungskinder sind, dass es viermal so groß ist, dass man sich scheidet.
Ach.
Und das war ein großer Motivator für mich. Ja. Nein, wir nicht.
TÜV.
TÜV.
TÜV und nicht erst Totalschaden.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
Na Fabian, wie ist heute dein Befinden?
Mir geht's eigentlich sehr, sehr gut.
Bist du ein froher Bürger?
Ich bin ein froher Bürger. Ich weiß, die letzten Wochen, ich reiße das Thema nur an, ein bisschen traurig, weil ich eigentlich Fußball liebe und Fußball gerade ganz schwierig ist wegen Regenbogen-Ding, UEFA-Statement sowieso, aber ich check's halt nicht, warum in so viel gereist wird und in so vielen Ländern so viele Menschen da nebeneinander ohne Maske stehen, wenn Delta kreist, und wünsche mir, warum die das nicht in einer Bubble machen. Einfach alle Spieler, alle in einer Stadt und das Ding da ausspielen. Und das ist so schade, wenn man was eigentlich so total liebt, wie ich Fußball, wie du weißt, und es dann gerade null genießen kann. Oder null, ganz selten. Es muss schon ein richtig geiles Spiel
15% Genuss.
Ja.
Im Gegensatz zu sonst.
Genau. Also gestern war Spanien, Italien, da ging's. Also es muss richtig, richtig geiles Spiel sein, dass ich alles andere drumherum vergesse und dann ist es doof.
Ja, also ich als Nicht-Fußball-Liebhaberin finde es natürlich auch ein bisschen schwierig, das im Herbst zu verargumentieren, wenn du dann irgendwelche Klassen wieder in den Wechselunterricht schickst und sagst, es gehen aber doch dann doch, was weiß ich, wie viele waren im Wembley-Stadion? 20.000 Leute?
Und es würde ja gehen. Es ist halt einfach nur, es ging letztes Jahr mit der Champions League, da haben die, für die, die es nicht wissen, einfach das Turnier anstatt in wechselnden Städten in einer Stadt zu Ende gespielt. Die Amis haben das beim Basketball gemacht. Damit Brot und Spiele braucht man. Es redet ja keiner von Absagen, aber ich finde es ganz schwer zu verkaufen. Und das Argument, warum, ist ja klar, Kohle.
Ja, ja,
es geht nur um Kohle.
Ja. So. Und das geht es bei den Schülern nicht. Und dann wird es irgendwie nochmal sehr, sehr übersichtbar.
Gut, bei uns geht es heute nicht um Kohle. Sondern hier ist wieder Butter bei die Psyche, Folge 7,
ja,
der Psycho-Podcast. Nach wie vor gerne Feedback, Anregungen, Fragen unter butterbeidiepsyche@posteo.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und Fragen ist ein gutes Stichwort. Nina und ich haben den Tag schon ein bisschen verbracht und Nina hat heute schon mehrfach, so geht der Satz, Herr Kläuber, den Satz gesagt, aber mich fragt ja keiner. Also das scheint irgendwie ein großes Bedürfnis heute sein nach Wissensmitteilung. Insofern, wenn ihr Fragen habt, egal zu was, Botanik, Politik.
Ja, warte mal, wozu hatte ich denn schon Antworten? Also zum Städtebaudesign hatte ich auf jeden Fall schon mehrere Antworten.
Aber dich fragt ja keiner.
Ja. Und zur Dekoration von Frittenbuden auch.
Ja.
Dass da auch nur eine Sache gibt, die so eine Frittenbude haben muss. Und das ist so eine riesige Frittentüte, die einem selten serviert wird, aber die gerne das Symbol für Pommes ist. Aus Plastik mit so Fritten mit Ketchup Mayo drin, so an die Hauswand gehangen. Das erinnert mich persönlich an Kindheit in den Niederlanden, aber ich finde das einfach catchy. Ich finde
und
das
machen
gut.
Nicht so viele. Und nee. Aber warum nicht? Weil man Nina nicht fragt.
Mich insofern fragt ja keiner.
Ist das heute der Satz des Tages, wenn ihr also Fragen habt, vielleicht auch einfach zu eurem Leben? Ich glaube, Nina beantwortet momentan gerne alles.
Ich würde es versuchen, ja.
Dann
alle Angaben ohne Gewehr.
Dann frage ich dich auch was. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wen haben wir denn heute?
Wir fahren heute nach Köln Innenstadt und treffen Markus und Alina. Und das ist ein Ehepaar mittlerweile, diese zwei Menschen.
Und was die haben, ja an sich doch keine psychische Erkrankung ist.
Die einen sagen so, nein, natürlich nicht. Die beiden haben aber eine sehr große Besonderheit in ihrer Zweisamkeit, nämlich, dass Alina Eheberaterin ist. Und das fanden wir ziemlich spannend, mal zu hören. Wie ist es, mit einer Eheberaterin eine Ehe zu führen?
Alles klar. Dann sehen wir uns, nee, wir sehen uns überhaupt nicht. Dann hören wir uns gleich wieder live aus Köln.
Tschüss.
So, Alina und Markus sind da. Hallo.
Hi.
Hallo.
Und vielen Dank für die Einladung. Wir dürfen nämlich bei euch sein. Wir sind hier in einer sehr schönen Kölner Altbauwohnung, kann man so sagen. Ne?
Ja, kein Stuck, aber wunderschöne Fenster.
Wir fühlen uns wohl, ja.
Schön. Also, ich habe wieder mal gefährliches maximal Viertelwissen. Ich fange mal mit dir an, Alina. Du bist Therapeutin.
Psychologin.
Psychologin. Ja, das geht schon gut los.
Ja, geht's los.
Paartherapeutin.
Paarberaterin.
Also einen Treffer nach dem anderen. Und hast aber selber auch schon mal eine Paartherapie gemacht mit deinem Partner.
Genau.
Oder eine Paarberatung.
Da kann man auch Paartherapie sagen.
Okay, alles klar. Dann mach doch mal so, jetzt mache ich ein großes Fass auf. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Psychologin und Therapeutin und zwischen Paarberatung und Paartherapie?
Also zwischen Psychologin und Therapeutin kann man ganz klar einen Unterschied machen, weil die Therapeuten in der Regel Psychologen sind, und aber noch mal eine Weiterbildung gemacht haben zum Therapeuten, die relativ lange nach einem Psychologiestudium oder die Kinder- und Jugendtherapeutenausbildung kann man auch mit anderen Studiengängen machen. Aber bei den Paartherapeuten wird es nicht so ganz so streng differenziert, aber wir sagen Paarberater. Aber es ist kein geschützter Begriff, glaube ich, Paartherapeut.
Ist diese Fortbildung die so teuer ist, die man selber bezahlen muss, nebenher?
Wo die Therapeutenausbildung?
Ja, da gab es irgendwie auch mehrere Aufrufe in den letzten Jahren, meine ich, dass sich das irgendwie ändern muss.
Ja, weil man währenddessen schlecht bezahlt wird und es gibt unterschiedliche Schulrichtungen. Es gibt die Verhaltenstherapie, die Tiefenpsychologie und die Analyse und die sind, weil sie sehr unterschiedlich umfangreich sind, auch sehr unterschiedlich teuer.
Ach krass.
Die, okay. Die Analytiker werden, die müssen dann auch in die Lehranalyse und teilweise viermal die Woche auf die Couch und das kostet halt dementsprechend dann auch. Genau. Ja. Den Weg wollte ich nicht gehen.
Mhm.
Ich habe mich für die Beratungsrichtung entschieden, weil ich nicht diagnostizieren wollte, nicht in Kategorien denken wollte. Und als Beraterin habe ich die Möglichkeit, die Menschen einfach so zu begleiten, ohne vorher sozusagen einen Stempel draufzusetzen, was die jetzt haben.
Okay. Und Paartherapeuten, also ist das wie beim Medizinstudium, dass man erstmal alle das Gleiche machen und dann kommt die Spezialisierung irgendwann obendrauf? Oder wann genau fängt das an, dass man sagt, jetzt Paartherapie?
Ich habe mich nach dem Studium für einen Masterstudiengang entschieden, der Ehe, Familien und Lebensberatung heißt. Und da haben wir halt zu verschiedensten Lebensthemen, Problemen, die auch in Therapien behandelt werden, eben auch Paardynamiken kennengelernt und wie man im Paarberatungssetting mit den Klienten, Klientinnen arbeiten kann.
Okay. Markus, bist du auch ein Therapeut?
Bin ich nicht, nein.
Nein, okay. Was machst du?
Ich bin freischaffender Illustrator in verschiedensten Bereichen, von Editorial zu Illustration für Filmbereich oder jetzt neulich für ein Forschungsinstitut in Hamburg habe ich einen Comic erstellt zu einer Forschungsarbeit, zu einem Paper von 11 Forschern, was jetzt kostenlos zur Verfügung steht zum Lesen. Solche Geschichten mache ich.
Und wo findet man dich, wenn du mich schon hier einlädst oder uns, dann können wir auch ein bisschen Werbung für dich machen.
MarkusRockstroh.de.
Donnerwetter,
das läuft reicht.
Ja, sollte so einfach wie möglich sein.
Ich würde jetzt gern zu dem Punkt kommen, wo ihr zusammen oder nur einer von euch irgendwann entschieden hat, ich glaube, wir sollten mal eine Paartherapie machen. War das aus Interesse, weil man das ja auch schon gut kennt durch den beruflichen Kontext, oder war das wirklich ein dramatischer Moment und sagt so, es geht nicht mehr anders?
Da gucken sie sich an und überlegen wir jetzt, was dazu sagen. Dünnes Eis.
Es gab in dem Sinne keine dramatische Situation, nein. Es war eher so in die Beziehung schon mit reingebracht, auch mein Interesse an ihrem Berufsbild überhaupt. Sie ist Paarberaterin. Wie wird denn jetzt auch die Beziehung überhaupt sein? Und dann einfach das Interesse, was steckt denn da dahinter? Und da ich von Natur aus auch selbst sehr gerne über Emotionsthemen eher rede als über andere Themen, ich bin dann auf der Party eher der, dann nicht vorne mit dabei ist und über die allgemein großen Themen wie zum Beispiel Fußball redet.
Oder Netflix.
Oder Netflix. Ja. Wobei Netflix, wenn es um Science Fiction geht, vielleicht.
Da haben wir nicht im Sack. Ja.
Oder Zeichentrick, da könnte ich auch ein bisschen rumnerden vielleicht. Aber eben eher weniger klassischer Gesprächspartner, eher Emotionsthemen. Und da war ich mit ihr eben an der richtigen Adresse.
Ja, das stimmt.
Ja, und wir haben, glaube ich, eher gesagt, dass wir prophylaktisch zur Paarberatung gehen wollen. Es war nicht, dass wir kurz vor einer Trennung standen oder so, sondern gesagt haben, okay, wir haben hier zwei, drei Themen, vor allem ein großes Thema, wo wir immer wieder so aneinander geraten sind, was so das vordergründige Thema eigentlich war, mit dem wir dann in die Beratungsstelle gegangen sind. Und sich aber im Verlauf der Paarberatung eigentlich viel mehr gezeigt hat, dass da andere Themen hinterstehen, die sich auf viele andere Bereiche sozusagen auswirken.
Möchtet ihr das große Thema nennen oder ist das euer Ding, das wir hier...
Klar können wir, ja. Okay. Auch durch meine Selbstständigkeit einherkommend eben das Thema der Finanz, der Stabilität, die ich jetzt vielleicht reinbringe oder Instabilität vielleicht eher. Ja. Also ich war ein bisschen vielleicht... Ja, weiß nicht, Hauptgrund? Nee.
Wir hatten einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Geld, wie wir uns kennengelernt haben. Und am Anfang war das für mich erstmal so in Ordnung, weil ich dachte, okay, er findet sich vielleicht noch so in seinem Arbeitsalltag oder auch in der finanziellen Welt. Und dann habe ich einfach auch mehr getragen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich will das nicht mehr und hatte auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ruht er sich auch ein bisschen darauf aus. Und habe auch immer mehr herausgefunden, dass er bei manchen Stellen einen Umgang mit Geld hat, mit Schulden machen und Dingen, wo ich gemerkt habe, so das kann ich mir langfristig, gerade wenn irgendwann auch Familie ansteht, nicht vorstellen. Und es war aber schwierig, darüber zu sprechen, wenn wir zu zweit nur darüber gesprochen haben.
Ja.
Vor allem ich als gelernte Paarberaterin habe dann auch häufig irgendwie Dinge beobachtet, ihm zur Verfügung gestellt. Ich habe irgendwie zwei Rollen gehabt. Ich war Alina, ihre Partnerin und gleichzeitig Paarberaterin, habe versucht, das Gespräch zu halten, ihm meine Hypothesen zur Verfügung zu stellen und das war irgendwie völlig quer dann.
Verwurstelt.
Total.
Und ein bisschen ungesund vielleicht auch auf Dauer.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Mitunter, ja. Weil, ich meine, man hat ja so das Bild von Psychologen, dass man da permanent analysiert werden würde und ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch in Diskussionen, dass da ein bisschen gerade sehr zerredet wird oder viel analysiert wird und sitzt mir gerade noch die Partnerin gegenüber oder bin ich jetzt hier gerade plötzlich in Therapie und dann das Gefühl von oben herab behandelt zu werden. Aber wie sich mit der Zeit gezeigt hat, sind auch weitere Dynamiken mit reingekommen, die ich selbst auch mitbringe, die in die Beziehung oder in unsere Kommunikation mit reingekommen sind.
Zu der Doppelrolle, jetzt an euch beide, läuft man Gefahr bei beiden, dass man so denkt, eine ist ja vom Fach. Das heißt, dass in euch beiden, bei euch beiden im Kopf vielleicht manchmal entsteht, Alina muss im Recht sein. Also Alina hat mehr Recht bei einem Streit oder so, weil sie ist die Expertin. Gab's sowas?
Ich wollte nicht, dass sie Recht hat. Also es war auf jeden Fall anfangs eine große Abwehrhaltung meinerseits, dass sie jetzt Recht hat oder überhaupt anzuerkennen, dass ich jetzt die Baustellen hätte oder dass ich das Problem wäre oder so. Also es soll jetzt nicht so sein, dass ich jetzt das Problem wirklich war. Wir beide bringen unseren Teil damit rein. Aber ich hatte auf jeden Fall, würde ich sagen, ein bisschen Aufholbedarf, was auch die Selbstreflexion angeht, weil sie da einfach de facto einen Schritt voraus war, sich selbst besser kannte, was ich erst lernen musste, wollte, später wollte, heute will und tue.
Ja, also erstmal Respekt dafür. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die da einknicken aus Prinzip und sagen, nö, nur weil du jetzt Therapeutin bist, irgendwie so, nö, einfach nein. Also die Bereitschaft zu sagen, okay, da könnte was dran sein, gerade bei dem Verhältnis, einer ist vom Fach und einer nicht. Ganz schön cool von dir, da die Offenheit dir selber gegenüber gehabt zu haben. Ja,
es war auch eine gewisse Herausforderung für mich und ich glaube, ich bin ein Typ, der gerne Herausforderungen annimmt und das Thema eben, ja, vielleicht durch meine Selbstständigkeit, dieses Selbstoptimieren, das hat ja auch mitunter dabei Selbstreflexion und das hat mich schon immer interessiert, dass ich selbst irgendwie weiterkomme mit mir selbst, mit meinen Themen, mein eigenes Standing als Selbstständiger. Ich bin ja sowieso tagtäglich auf mich alleine gestellt. Ich bin so mein eigener Mitarbeiter, ich bin mein Chef und alles. Und das jetzt noch hinzukriegen, auch im privaten Umfeld, ein bisschen mehr dahinter zu leuchten oder reinzugucken, das war auf jeden Fall in unserer Beziehung dann großer Motivator, das mit anzugehen.
Was hattest du vorhin gesagt? Die Statistik, die ich dir irgendwann mal erzählt habe, dass die dich auch sehr angetrieben hat?
Ja, sie hatte erwähnt, dass Scheidungskinder wahrscheinlich, also doppelt die Chance, dass sich die Scheidungskinder auch trennen, dass die doppelt so groß ist wie bei den eigenen Eltern. Und wenn beide Partner Scheidungskinder sind, dass es viermal so groß ist, dass man sich scheidet.
Ach.
Und das war ein großer Motivator für mich. Nein, wir nicht.
Für mich jetzt auch gerade nochmal.
Wir bleiben zusammen, wir arbeiten daran. Also.
Und Alina, diese Doppelrolle, ne? Wie oft passiert dir das? Ist das immer da und vor allem ist es dir immer bewusst oder merkst du auch erst später, oh, da habe ich die Rolle vertauscht?
Inzwischen ist es so, dass wir es hinbekommen, dass wir uns beide Rückmelder sind, ne? Dass man auch, dass ich ihm eine Rückmeldung geben kann, so, ich habe das Gefühl, da rutschst du gerade irgendwie in die Dynamik von früher oder so, ne? Ich bin nicht deine Mama, kannst du bitte mit mir auf Augenhöhe reden oder so, ne? Und er es mir aber auch rückmelden kann. Dadurch ist es nicht mehr so, dass ich nur die Doppelrolle habe, sondern dass er mir eben auch Rückmeldungen geben kann. Und davor war das so, dass vor allem ich diejenige war, die ihm diese Rückmeldung gegeben hat und dass sich das, glaube ich, so ein bisschen nach einer Schieflage dann für ihn auch angefühlt hat, wenn das nur von einer Seite kommt.
Bevor ich jetzt chronologisch gern in eure Therapie reingehen würde, boah, das klingt so brutal.
Ja.
Also ich würde gern was erfahren. Du als Expertin, gibt es verschiedene Schulen der Paartherapie oder Paarberatung?
Ja, durchaus. Also so wie auch in der Therapie selber. Es gibt die systemische Paarberatung. Unser Ansatz hat so alle Richtungen so ein bisschen angeschaut, war aber vor allem psychodynamisch, also tiefenpsychologisch orientiert. Mhm. Das heißt, man guckt auch viel in die Kindheit zurück und versucht zu verstehen, welche Muster bringt man von damit. Es gibt Gestalttherapie, Gesprächstherapie. Es gibt so viele verschiedene Facetten und aber auch Fortbildungsbereiche. Jetzt, ich setze mich gerade sehr gerne auseinander mit dem inneren Team, wo man so verschiedene, also einen inneren Konflikt irgendwie, wenn man selber so nicht ganz klar hat, was will ich eigentlich, sich selbst unterteilt in verschiedene innere Anteile, verschiedene innere Stimmen und die mal nacheinander sprechen lässt, um so einen Überblick zu bekommen, was denn los ist.
Super spannend.
Mega. Ich habe das auch mal gemacht.
Also ich erfahre da auch sehr viel und lerne da viel mit.
Die haben viel zu sagen.
Okay, also drei Leute finden das gerade super spannend. Eine Person hat davon noch nie gehört. Dann erklär mir doch noch mal ein bisschen mehr zum inneren Team oder beide oder alle drei.
Also beim inneren Team geht man davon aus, dass man ein Oberhaupt hat, was sozusagen oben drüber steht. Ne?
Wir sind jetzt schon nicht beim Paar, sondern bei jedem selber.
Genau,
also ich habe ein Oberhaupt.
Genau, reden wir von dir, Fabian. Alles klar,
auch gerne.
Ja? Ja. Du bist sozusagen das Oberhaupt, man malt das auch gerne auf dem Flipchart an, einen großen Körper mit einem Kopf oben drauf, das ist das Oberhaupt.
Und endlich mal.
Ja. Dann die Bühne sozusagen, kennt ihr ja als Schauspieler auch, dann sind dann die verschiedenen inneren Anteile, die sich auf der Bühne zeigen, zu einem bestimmten Thema. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, magst du irgendeine Fragestellung, die du gerade im Leben hast, kurz nennen?
Du kannst überlegen, wir können die Pause ja dann im Schnitt verkürzen.
Also nimm eine Fragestellung Zeit. Grundsätzlich gerade in meinem Leben, oder was?
Genau, irgendwas, was dich gerade beschäftigt, wo du dein inneres Team mal zu befragen wollen würdest.
Werde ich in Corona-Zeiten als selbstständiger Künstler überleben?
Okay, das ist eine Frage, die du dein inneres Team fragen magst.
Oder wollen wir uns das noch antun?
Okay,
ist das eine bessere Frage, oder?
Konkreter an dein Team, ne? Um dich zu sortieren, was du machen möchtest. Ja. Ne? Und dann würde man fragen, okay, wer meldet sich als erstes in deinem inneren Team? Was gibt es da für eine Stimme? Was sagt die?
Okay. Na, da gibt es natürlich den pragmatischen Schwaben, der halt irgendwie die Buchführung im Kopf hat.
Na, direkt einen Titel, der pragmatische Schwabe, ne? Das schreibt man dann unten drunter.
Okay.
Und dann kriegt der eine Sprechblase und was der so sagt, ne?
Ja.
Der hätte eine Kernaussage, die aussieht wie?
Kein Bock mehr, immer aufs Geld zu gucken. Mhm. Aber der sagt vielleicht auch, aber du kannst ja auch sonst nichts.
Ist das der gleiche oder ist das wieder ein anderer?
Nee, ich glaube, das ist der gleiche.
Und da würde man dann immer mehr sammeln und die verschiedenen Stimmen sozusagen dann zusammenbringen. Manchmal sind das nur 2, 3, manchmal aber auch 10. Ne? Man sammelt so. Und dann guckt man im nächsten Schritt so, gibt es da Teams oder so, sind die so ein bisschen, wer ist mit wem im Konflikt, und dann zu überlegen, okay, was brauchen die inneren Stimmen, weil das Ziel ist, dass man in Versöhnung sozusagen mit allen kommt, dass man als Oberhaupt auf alle guckt und sich denen allen widmet und die verstehen möchte, damit nicht irgendwie immer so ein Geknirsche da ist und die ja dich selbst manipulieren oder das Zepter übernehmen, dass du nicht mehr im Oberhaupt bist, sondern einer von diesen Teilen deine Führung übernimmt.
Oder die sabotieren sie. Also ich stelle mir mein inneres Team gerade wie beim Paten vor. Ne? So die große Versöhnungsszene, und dann geht es 3 Jahre gut. Aber einer plant im Hintergrund das Massaker für in 3 Jahren.
Der hat sich dann wahrscheinlich noch nicht gesehen gefühlt.
Ah,
ne?
Okay, genau. Verstehe. Cool. Mhm.
Ja, also ich kann euch auch eure Nummern austauschen.
Nee, sorry. Ich finde die Therapie von den beiden ist mir gerade wurscht. Wir reden noch ein bisschen über mich und mein inneres Team. Nein, okay. Alles klar. Okay, aber zusammengefasst von vorhin. Dein Ansatz, wie du gerade gesagt hast, ist nicht nur eine Schule. Das heißt, wenn du jetzt als Therapeutin bist, nicht bei euch beiden, sondern du hast Nina und mich als Paar zu Gast, du würdest gucken, wie verhalten wir uns und uns vielleicht Werkzeuge an die Hand geben, wie wir mit unseren Konflikten umgehen, und würdest aber bei uns beiden auch in die Tiefe gucken, sprich in die Kindheit, in alte Muster, und uns einzeln auch gucken, wo kommt das her, das Muster, den Rucksack, den du mit in die Beziehung bringst.
Wenn ihr dazu bereit seid, natürlich.
Okay. Sollten wir mal klarstellen, dass wir kein Paar sind. Ne? Das
war, wir sind
als
kein Paar.
Ja, gut, alles klar. Traurig, aber war so. Wie habt ihr denn eure Therapeutin oder euren Therapeuten gefunden? Also war das eine Kollegin oder ein Kollege von dir, oder durfte das gar nicht sein?
Das war natürlich das Dilemma bei uns, weil ich in der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatung arbeite und die Kollegen da alle kenne. So haben wir dann gesagt, wir gehen zu den evangelischen Kollegen in die Nachbarberatungsstelle und haben da eine sehr kompetente Kollegin getroffen, die uns ja sehr gut begleiten konnte. Ne?
Ist Nachbarberatungsstelle auch wörtlich gemeint? Sind die wirklich nebeneinander? Annähernd?
Luftlinie schon, also in der Innenstadt beide.
Okay.
Genau.
Das heißt, da gibt es ja ein Vorgespräch, ne? Also auch eine probatorische Sitzung, nehme ich mal an, oder heißt das da anders? Also man lernt sich erstmal kennen. Wie kritisch warst du und wie viel mehr als du, also ich habe gerade auf Alina gezeigt, das zeige ich auf Markus. Alina, wie kritischer warst du vielleicht als Markus durch die Professionsbrille?
Ich vermute schon, dass ich geguckt habe, so wie macht sie das, welchen Ansatz hat sie, ne? Und habe natürlich beim, wie sie sich vorgestellt hat, genau geguckt, welche Schulen vertritt sie und so. Und da sie aber, Dinge vertrat, mit denen ich gut auch irgendwie andocken konnte und sowieso von ihrer Art es direkt gepasst hat, ne? Sie uns vermitteln konnte, dass sie sehr bei uns beiden gleichzeitig ist. Und wir, ich glaube, beide nie das Gefühl hatten, sie ist jetzt mal mehr bei dem einen oder bei dem anderen, war sie irgendwie ja, perfekt für uns.
Und wie lange seid ihr dann dahin gegangen?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Ungefähr.
Ein Jahr? Anderthalb?
Ich dachte auch, ein Jahr etwa.
Und in welchem Turnus?
Waren schon größere Abstände, also zwischendrin schon mal 3, 4, 5 Wochen.
Okay, ja. Was also so zwischen 10 und 15 Mal werdet ihr da gewesen sein.
Ja, ein bisschen weniger wahrscheinlich, ja.
Ist ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, wenn man überlegt, wie viel Fundament da irgendwie sich verschieben kann, ne?
Total.
Also...
Wie, aber in den großen Abständen, wie präsent war die Therapie dazwischen? Konntet ihr auch mal loslassen? Man kriegt wahrscheinlich auch Hausaufgaben, es treibt einen um. Wie viel ist überhaupt gesund, sich zwischen den Sitzungen damit zu beschäftigen?
Ich habe das mehr so empfunden, dass jede Sitzung so ein Anstoß war für die zu überbrückende Zeit,
ja.
bis zur nächsten Reparaturstunde, sozusagen. Nee, also... Es war viel Reflexion dazwischen eben passiert und viel Gespräch und Austausch darüber und sich gegenseitig daran erinnern, was wir in der Beratung denn gesagt hatten oder vereinbart haben oder was eben unsere Beraterin uns gesagt hat. Also es fühlte sich mitunter lange an, diese Abstände, aber es war doch im Nachhinein auch gut, dass diese Abstände waren, weil man so auch als Paar irgendwie besser damit arbeiten konnte, was man dann neuen Input vielleicht bekommen hat. Hausaufgaben nicht unbedingt, aber ja, mehr so Anstöße. Und was machen wir jetzt damit?
Hat viel nachgewirkt irgendwie so, das, was wir da verstanden haben.
Ja, bis
das
heute ging ja vor allem, eigentlich.
Es waren auch, also wir haben nicht in dem Sinne Tipps bekommen, was wir jetzt tun sollen oder Hausaufgaben in dem Sinne, sondern wir haben eher verstanden, was bei dem anderen los ist. Ne? Weil wenn wir so unsere Positionen irgendwie miteinander teilen, dann ist jeder, weil ich immer sehr bei mir selber und ich glaube du auch, ne? Und konnten gar nicht so richtig hören, was denn da eigentlich für Bedürfnisse und Gefühle hinterstehen und woher es vielleicht kommt. Und da hat die Beraterin uns echt geholfen, das besser zu verstehen, indem sie uns einfach wiederholt hat und einfach nochmal in ihren Worten zusammengefasst hat, was bei ihr angekommen ist. Ne? Und das war wie ein Augenöffner immer mal wieder irgendwie füreinander. Ne?
Ich hatte ja vor allem ganz am Anfang das Gefühl, da sprechen gerade zwei Paar Beraterinnen auf mich ein.
Oh, also
so ein, doch, ja. So ein Gefühl von 2-1 könnte das jetzt werden. Also ich hatte von Anfang an ein großes Interesse auch für die Paarberatung und war total neugierig. Es war aber dann, als es soweit war, mit der ersten Stunde schon, was erwartet mich oder was erwartet uns jetzt? Und gut, meine Frau ist eben, oder heute Frau ist Beraterin, hier ist eine Beraterin, eine weitere im Raum, aber es hat sich sehr, sehr schnell aufgelöst, dieses Gefühl, dass sie wirklich, ja, wie so eine Art Übersetzungsdreieck gebildet hat. Also obwohl das, was Alina oder ich eben gesagt haben, dass wir das auf indirekten Wege zueinander gesagt haben. Und indem das die Beraterin nochmal wiederholt hat oder eben so gefragt hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, da, habe ich so zugenickt. Und dann konnte das auch Alina viel besser verstehen und auch andersrum konnten wir uns plötzlich viel besser verstehen über dieses Dreieck.
Warst du auch schon mal ein anderes Eck in diesem Dreieck, Alina? Hattest du schon mal im professionellen Kontext vor dir ein Paar, wo einer der beiden Therapeut war?
Paartherapeutin nicht, aber okay. Therapeut. Also, ja.
Und die sind schwerer oder einfacher zu knacken, sage ich jetzt, oder an die ranzukommen?
Also ich habe bei mir selber dann immer gemerkt, dass ich nervöser bin. Gleichzeitig geht es immer am Anfang erstmal um Beziehungsaufbau und das kann bei den einen funktionieren, bei den anderen nicht. Ne? Und das ist so das A und O, hattet ihr in der Folge ja auch schon mal so schön beschrieben. Ne? Das ist auch bei der Paarberatung so. Wenn ein Paarberater nicht passt und die Chemie nicht passt, dann lieber nochmal nach einem neuen Termin fragen und weitersuchen, weil das ist das A und O. Mhm.
Sagst du das andersrum auch? Also kannst du manchmal zum Paar sagen, sie sind nichts für mich oder ich kann ihnen nicht helfen?
Das ist eine Kennenlernstunde für beide Seiten, ja. Definitiv.
Wie oft macht man davon Gebrauch oder machst du davon Gebrauch zu sagen, mit denen, ich glaube, ich kann mit euch nicht in professionell und nett, aber wie oft findet das statt?
Also bisher sehr wenig bei mir jetzt persönlich, aber ich glaube, ich hatte jetzt schon mal 2 Fälle, wo ich gemerkt habe, das geht mir zu nah, das ist zu ähnlich zu den Themen, die ich jetzt gerade im familiären Kontext auch habe, wo ich für mich sorgen musste oder gesagt habe, das kann ich jetzt nicht objektiv gut begleiten, weil das triggert mich zu sehr oder da bin ich zu sehr in den Lösungsstrategien, die wir gerade fahren, ne? Und habe dann einfach eine Kollegin gefragt, ob sie die Familie übernimmt. Es gibt aber auch Beratungsstellen, die machen das sowieso so, dass die Vorgespräche bei einem anderen Berater stattfinden und dann überlegt wird, wer von den anderen Beratern übernimmt diesen Fall, weil gegebenenfalls die Ausrichtung oder so, die Kollegen mitbringen, dann nochmal spezifischer passen könnten. Mhm. Das ist also auch von Beratungsstelle zu Beratungsstelle unterschiedlich.
Nochmal zurück zu eurer Therapie und vor allem die Zeit zwischen den Sitzungen. In meiner Therapie, für mich alleine, ich hatte irgendwann diese Therapiebrille. Also am Anfang, man kommt nicht an mich ran, ich rate und dann geht alles auf und dann ist alles im Kontext mit Therapie. Das heißt, bleiben wir konkret beim inneren Team, ich hätte das gelernt von dir jetzt, dann würde ich nach einer Weile morgens beim Kaffee machen denken, wer will denn den jetzt? Ne? Also wer sagt denn jetzt, ich will einen Kaffee? Und also irgendwann wurde ich so aggressiv, dass ich gedacht habe, geht nicht irgendetwas noch ohne? Ist euch das gelungen oder war das am Anfang auch so, dass jede Interaktion untereinander im Therapiekontext auf einmal war?
Ich finde das spannend, dass du das so als Therapiekontext dann betrachtest, weil es ist ja eigentlich ein Augenöffner, etwas, was einen dann dauerhaft begleiten kann, sich zu reflektieren, sich wahrzunehmen. Ich bin mit meinem inneren Team dauerhaft im Kontakt und versuche zu erspüren, wer will denn gerade was und wer meldet sich denn da, was ist das, und um in mich zu schauen und zu gucken, wer braucht gerade was, damit ich das jetzt machen kann. Ne, deswegen hatte ich gar nicht so das Bedürfnis, davon mal abzuschalten. Natürlich brauche ich auch mal Netflix oder keine Ahnung was, wo ich nicht reflektiere und nachdenke. Aber reflektieren gehört für mich so zum Alltag dazu heute.
Nein, ich meinte, da jetzt kommt, also erstens war das mit dem Kaffee gar nicht übertrieben und humoristisch gemeint. Es war wirklich so, dass ich morgens alles, jede alltägliche Bewegung gedacht habe, ich muss das 10-mal überprüfen. Aber ich meinte bei euch jetzt als Paar einfach essen gehen zusammen oder irgendwas spielen oder irgendwas anderes machen, was Paare so machen oder also oder war alles dann Reflexionsmodus die ganze Zeit?
Hat sich gemischt, würde ich sagen. Also vor allem, weil ein großes Thema bei mir ist, mein eigenes Standing zu haben oder Selbstbewusstsein zu haben oder Verantwortung zu übernehmen. Und das wurde immer wieder präsent gemacht. Also zum Beispiel Essen gehen Thema. Ich bin eher von Natur aus, ich esse einfach das, was mein Partner auch isst. Ich bin zufrieden damit. Was isst du denn gerne? Schlag du doch was vor. Statt dass ich sage, ich habe heute Bock auf Pizza.
Ja.
Wie stehst du denn dazu?
Essen, egal, was du machst.
Ja. Und da wurde ich dann durch die Beratung immer daran erinnert, dass es vielleicht mal gut sein könnte, ich schaue jetzt auch mal in die Karte, wo könnte man jetzt hingehen zusammen oder könnte ich mal hier oder da was vorschlagen, statt dass sie wieder was vorschlägt oder etwas plant.
Oder vielleicht wirklich auf was Spezielles Hunger haben selber.
Ja,
ja.
Überhaupt zu lernen,
ja.
Also es, ja, eigene Bedürfnisse greifen zu können.
Ja.
Aber das sind dann eben weitere Baustellen sozusagen, die aufgekommen sind bei mir selbst, sodass ich auch heute auch in Einzeltherapie gehe, weil ich Lust darin gefunden habe, viel mehr an mir weiterzuarbeiten.
Mhm.
Und da hat eigentlich die Paarberatung mit angefangen, oder zuerst Gespräche mit ihr, dann über die Paarberatung, dann über eine Männergruppe.
So eine richtige Männergruppe?
So eine richtige Männergruppe.
Ach.
Von Mid-20er bis 72 Jahre alter Mann. In einer kleinen Gruppe von maximal 10 Männern, sich auszutauschen über ja, Männerthemen oder Themen, die halt vielleicht auch Männer beschäftigen können und ohne dass Frauen jetzt zuhören.
Ja.
Das und war auch ein Angebot von der EFL.
Hat so eine Männergruppe einen Chief oder organisiert sich das selbst?
Diese Männergruppe war geleitet von einem Berater der EFL, ja. Also der hat dann so das moderiert und begleitet, uns begleitet.
Dafür kommen wir vielleicht nochmal wieder.
Ja, ich. Du
ja,
nicht.
Du, ja, ich nicht. Ich darf nicht zuhören.
Das ist ja eine Männergruppe. Das ist ja, ja.
Kacke.
Ja, von dieser Gruppentherapie oder Gruppenberatung bin ich dann eben übergegangen, noch ein Level weiter, Einzeltherapie.
Mhm.
Ja.
Ich mochte das, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, dass ihr das prophylaktisch ein bisschen gemacht hat, gemerkt, das sind Themen. Ich war immer auf dem Trichter, Therapie macht man, wenn man halt gegen die Wand fährt und wenn man bekloppt wird und wenn nichts mehr geht. Dann hatte ich Freunde und Freundinnen, eine sitzt hier links neben mir, die irgendwann mal gesagt hat, ich mache das, weil ich so ein paar Themen habe und prophylaktisch. Und ich fand das nicht schlecht, aber dachte, ja, ich bräuchte das jetzt nicht. Bis halt der Crash an die Wand war und ich dann gedacht habe, ah, dieses Prophylaktische und vielleicht an sich arbeiten, Interesse haben und mal drauf gucken von draußen, das hat schon was.
TÜV
und nicht erst Totalschaden. Ja. Also insofern, ja.
Ja, du meintest ja immer, oder sag du, warum viele Paare kommen?
Ich erlebe das leider in der Paarberatung häufig so, dass das Bild in der Gesellschaft noch immer da ist, dass man erst kommt, wenn es wirklich kurz vor knapp ist oder leider auch häufig, wenn man nur noch die Bestätigung haben möchte, dass man sich trennen sollte. Obwohl wir niemals in die Richtung empfehlen, dass sich jemand trennen sollte, aber so als letzten Schritt, so, dass man sagen kann, ja, wir haben alles versucht, wir waren sogar bei der Paarberatung, ne? Und das hat nicht funktioniert.
Aber man trennt sich ja nicht, deswegen nur mit professionellem Gutachten.
Sozusagen, genau.
Aber
und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht auch sogar der Podcast dazu beiträgt, dass Leute früher kommen. Ne? Ich sage immer, lieber wenn es ein bisschen knirscht in die Paarberatung kommen, dann kann man nämlich noch wirklich in Ruhe draufschauen. Es ist noch nicht so verhärtet, ne? Man nicht so verkantet und man ist noch mehr, viel mehr in einem wohlwollenden Modus miteinander, die Dinge auch verstehen und besprechen zu wollen.
Du hast ja schon gesprochen von der Beratungsstelle, in der du arbeitest, der katholischen, der evangelischen. Für alle da draußen, gib doch mal kurz Hilfestellung, sowohl konkret hier in NRW, aber vielleicht auch, wenn jetzt jemand in Buxtehude sitzt, was man machen sollte, wenn man da Interesse dran hat.
Mhm. Es gibt eigentlich bundesweit von der katholischen und aber auch von der evangelischen Kirche Beratungsstellen, die Paarberatungen sogar kostenfrei anbieten. Auf Spendenbasis, wenn man die Möglichkeit hat. Die Wartezeiten sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Gerade in den Großstädten kann es ein paar Monate auch mal dauern. Aber ich arbeite in Ratingen in der Beratungsstelle. Bei uns geht es gerade sogar einigermaßen. Wir bieten auch Online-Beratung an. Das heißt, man kann im Moment sogar über Video mit den Beratern in Kontakt treten oder per E-Mail, per Chat. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, mit den Beratern in Kontakt zu kommen.
Ich möchte nochmal zurückkommen darauf, dass du dir wünschst, dass der Podcast hilft, dass die Leute früher kommen. Ich habe das mit meinem Mann ja auch gemacht bei den Katholiken in Bonn. Und wir hatten einfach damals das Gefühl, wir nehmen jemandem den Platz weg vielleicht, der es nötiger hat. Ne? Also wenn du dann da als Mit-N20er-Paar stehst, ohne Kinder und ohne Haus oder sonst irgendwas. Uns hat eher das Gefühl getrieben, nee, komm, so, das ist dekadent, wenn wir das jetzt machen. Weil es gibt bestimmt andere, die haben zwei Kinder und müssen sich irgendwie organisiert kriegen. Also ich glaube, es ist noch nicht mal so dieses, ich will nicht gehen, bis es soweit ist. Also in unserem Fall war es eher so, ah, wir klauen da irgendwie Zeit.
Habe ich überhaupt die Berechtigung?
Habe ich überhaupt die Berechtigung, genau. Mhm,
verstehe ich gut, dass das hemmt. Ne? Deswegen möchte ich als Paarberaterin dazu einladen. Jeder, der das Gefühl hat, irgendwie es eckt, es gibt Themen, wo es schwierig ist. Und wenn es nur 2-3 Sitzungen sind, besser die jetzt zu machen, als in 3 Jahren, ne? Wenn es dann so total verkantet ist und man dann viel mehr Sitzungen braucht.
Wenn man es einmal gemacht hat, leuchtet das Prinzip ja auch sehr ein, der Prophylaxe, muss ich sagen.
Also auch ohne es gemacht zu haben. Meine Policy war bisher, ich trenne mich alle paar Jahre und starte bei null. Vielleicht ist das mit der Paartherapie ja auch mal so ein ganz so
Plan B. Merk dir das. Ganz neue
Perspektive.
Ich erinnere dich bei Zeiten daran.
Gerne.
Ja. Fabian, du musst nicht deine Sachen packen. Wirklich, hier ist die Nummer von der Alina. Ruf in Ratingen an.
Ja, das sind auch so diese Umzüge. Aber das ist ein völlig anderes
Thema.
Ja, das
wird eine neue Folge.
Ja.
Ja. Aber ich selbst erlebe auch, dass viele junge Männer eher eine Abwehrhaltung dem gegenüber haben. Ich habe da auch mal einem Freund in unserem Kreis davon erzählt, wie toll das für uns war. Und er meinte nur so in drohender Gebärde, sag das bloß nicht meiner Frau.
Wow, okay. Ja.
Sonst drehe ich dir den Hals um.
Wie viel Schiss kann man haben, ne? Ja.
Also es ist noch nicht so ganz angekommen, auch bei Gleichaltrigen.
Und gleichzeitig findet es aber auch viel Inspiration im Freundeskreis, dass viele auch irgendwie jetzt selber in Paarberatung gegangen sind. Ne?
Ja, also dadurch, dass wir offen damit sind, wir reden gerne über eben, wie gesagt, Emotionsthemen und auch über Einzeltherapie, fühlen sich immer mehr Leute davon inspiriert, Therapie genauso so zu sehen wie ein Zahnarztbesuch. Mhm. Dass es eben auch was Prophylaktisches sein kann oder eben was Begleitendes im Leben.
Also Alina und Markus, sie sind ja wirklich glücklich, Schatz. Ne? Vielleicht haben die Rechte mit ihrem Psychogedöns.
Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Bild, was nach und nach aufgebrochen werden muss, wo wir auch versuchen, einen Anteil dran zu haben. Therapie, egal welche Form, heißt, ich bin kaputt, habe was falsch gemacht, bin bekloppt. Bin schuldig, natürlich so. Ne? Also bei mir war es ja auch so, dass ich quasi Therapie dann erst wichtig fand und weiter in meinem Leben haben will, als ich einmal gezwungen war, drin zu sein. Und vielleicht ist das halt ein Weg, auch durch den Podcast und durch Gespräche im Freundeskreis, das gar nicht dahin kommen zu lassen, sondern Zahnarztbesuch finde ich ja irgendwie ein gutes Beispiel.
Ich habe noch, glaube ich, eine letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Ne?
Bitte. Okay.
Habt ihr jetzt so, dass so Sachen wieder aufkeimen und man denkt, komm, man geht noch mal eine Stunde? Also, weil so ist es bei uns auch irgendwie gekommen, dass man denkt, nee, komm, bevor wir uns jetzt verhaken, rufen wir dann noch mal an. Macht ihr das auch so?
Steht auf unserer To-Do-Liste oder wir nennen sie Pünktchenliste, weil Markus das Wort To-Do nicht so gerne mag.
Die Pünktchenliste.
Wir würden, genau, wir haben wieder 1-2 Themen, ne, wo wir ganz gerne wieder Kontakt aufnehmen würden. Leider ist unsere Paarberaterin aus der Beratungsstelle rausgegangen, arbeitet jetzt woanders. Das heißt, wir müssen immer neu anfangen.
Oh nein, also die ist auch so weit weg, dass man ihr nicht hinterherreisen könnte.
Genau.
Kann aber trotzdem neuen Input einfach bedeuten, weil sie auf uns ganz frisch gucken kann.
Ja. Definitiv, ja.
Gerade so, wenn ihr sagt, es sind neue Themen, ne? Neue Pünktchen, dann ist es ja also vielleicht auch ganz cool mit jemandem Neuen.
Ja.
Ansonsten, wir müssen den Podcast noch weiterziehen in so Real Life. Das heißt, vielleicht.
Wir gehen mit.
Nee, aber wir zwei kennen uns auch schon so lange und haben eher ähnliche Muster. Warum hast du den Popschutz vergessen, Schatz? Vielleicht gehen wir einfach mal zu Alina und schneiden das live mit.
Das wäre ein bisschen spannend, wenn wir unsere Freundschaft mal unter das Messer legen. Oh, aber eigentlich funktioniert die wirklich gut.
Ja.
Weil wir beide Freiräume haben.
Du vielleicht. Mhm. Ja. Okay. Gut, das diskutieren wir später. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was sagen? Was erzählen?
Was die Welt hören muss von euch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Also eure Homepages haben wir jetzt schon gedroppt. Quasi.
Perfekt. Ich habe nichts.
Ja. Bist jetzt auch nicht.
Ja, dann würde ich sagen, ihr zwei, vielen, vielen Dank für die Offenheit, für das schöne Gespräch und für die Einladung zu euch nach Hause.
Ja, danke, dass wir erzählen durften. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, schön, dass ihr gekommen seid.
Und wir analysieren das wie immer knallhart nach
ja,
der
ja,
nächsten.
Ja, ja, so sind wir.
So, da sind wir wieder an meinem Esszimmertisch in Brühl.
Und es ging ja dann doch ein bisschen um Geld, überraschenderweise.
Stimmt, ja. Also jetzt nicht so wie bei der UEFA, aber dafür, dass wir gesagt haben, bei uns geht es nicht um Kohle.
Ja, war dann doch ein Thema heute. Ja.
Ich fand das auf jeden Fall krass, wie offen die darüber gesprochen
haben. Ja, ganz toll. Vielen Dank, wirklich. Hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank, im Ernst.
Und so eine Kombination Therapeutin mit Nicht-Therapeut dann zusammen in der Therapie, also... ja, irgendwie stelle ich mir das für beide, aber ich war oft bei ihr und dachte, es muss ja total schwierig sein. Ich kenne das ja aus Schauspielern nur, aber es betrifft meine Beziehung ja nicht, dass ich im Theater und im Film ganz selten die Fachbrille auskriege. Mhm. Ich merke daran, dass es richtig, richtig gut ist, wenn ich nicht als Schauspieler Dramaturg denke, sondern einfach nur als Zuschauer.
Mensch.
Ja.
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Beruf wie Paartherapeut und hätte diese Brille dann auch in meiner Beziehung dauernd auf, ich stelle mir das anstrengend vor, aber es klang gar nicht so anstrengend bei den
beiden. Glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, einfach an ein paar Stellen, der Fabian guckt mich kritisch an, weil ich hab mich an der Brust gejuckt. Man wird sich ja wohl in diesem Land noch an der Brust jucken dürfen.
Ich war irritiert, weil ich die Brille nicht auf habe. Es sah nicht nach Jucken aus, es sah nach brutalstem Quetschen aus. Und ich war entsetzt, wie man mit so schönen Dingern so rabiat umgehen kann.
Manche Frauen werden das kennen. Liebe Frauen, bitte bestätigt mir oder Menschen mit Brüsten, dass es manchmal so einen ganz merkwürdigen Nippeljuck gibt. Den muss man, wenn man jetzt nicht gerade auf dem roten Teppich steht, dem muss einfach stattgegeben werden. Würde mich da über Feedback freuen.
Und alle Männer und, wie hast du es gesagt, Menschen mit Gemächt können mir da auch recht geben. Ja, ja, wir kennen das in anderen Regionen auch. Es sah nur so brutal aus.
Entschuldigung, es war nicht brutal. So. Ich bin immer lieb mit meinen Brüsten.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon von Paartherapie auf Brüstejucken kommen, ist doch ein guter Moment, um aufzuhören.
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Mhm. Aber mich fragt ja keiner.
Dich fragt ja keiner. Deswegen entscheide ich es einfach. Nee. Komm. Nina, sollen wir diese Folge beenden?
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt.
Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.